Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das zweite HBL-Update. Hier ist der offizielle Handball-Podcast der zweiten Handball-Bundesliga. Und heute geht es um die HSG Konstanz, um den Handball in der Schweiz und das Leben am Bodensee. Heute nämlich zu Gast Tim Jud von der HSG Konstanz. Viel Spaß!
Ja, es grüßt aus der Schweiz. Herzlich willkommen im zweiten Handball-Bundesliga-Update. Das ist der offizielle Handball-Podcast von der zweiten Handball-Bundesliga. Heute geht es um die HSG Konstanz, der Handball in der Schweiz und das Leben am Bodensee. Heute Gast, ich, der Tim Jud von der HSG Konstanz. Viel Spaß.
Das war Schweizerdeutsch. Jetzt kann's losgehen mit Tim Jud von der HSG Konstanz. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurz vom Viel Spaß. Das klang schon sehr melodisch. Hallo Tim.
Grüß dich, hi.
Fantastisch, du bist zweisprachig heute hier in diesem Podcast unterwegs. Du sprichst Hochdeutsch, aber fantastisch auch Schweizerdeutsch. Was kannst du noch alles?
In der Schule hat man mal noch Englisch und Französisch, also ein bisschen mehr Französisch sogar noch als Englisch, aber Englisch einiges sicherer als Französisch.
Aber Schweizerdeutsch ist deine Heimatsprache, oder?
Ja, grundsätzlich wächst man in der Schweiz mit Schweizerdeutsch auf, lernt aber in der Schule eigentlich direkt schon das Hochdeutsch. Obwohl es da auch nochmal einige Unterschiede gibt, wie jetzt die Schweizer Hochdeutsch sprechen oder wie tatsächlich Hochdeutsch gesprochen wird. Von dem her ist es eigentlich schon, als erstes wächst man mit Schweizerdeutsch auf.
Früher von Austauschschülerinnen und Austauschschülern habe ich immer gehört, Deutsch lernen, das ist ganz schön schwierig. Wie ist das, wenn man aus der Schweiz kommt?
Gar nicht so schwierig, weil es schon sehr verwandt. Also Schweizerdeutsch ist in dem Sinn eigentlich ein Dialekt, so ein bisschen vom Hochdeutschen, sehr viele Ähnlichkeiten auch vorhanden, wie die Sprache aufgebaut ist. Von dem her, also es gibt auch im Schweizerdeutsch nicht irgendwie eine Rechtschreibung oder ein Duden dazu, sondern es ist schon sehr ans Hochdeutsch angelegt.
Klang auf jeden Fall gerade richtig cool. Dein Intro war so ein bisschen Sendung mit der Maus, wobei du im Vorgespräch erzählt hast, Sendung mit der Maus kennt man in der Schweiz so gar nicht. Das hat mich überrascht.
Also es gab bei uns in der Mannschaft schon öfters mal Diskussionen über die Sendung mit der Maus. Ich weiß grundsätzlich, was es ist. Man hat in der Schweiz auch schon davon gehört, aber ich nicht so, dass man das jetzt so kennt, wie ich glaube, die deutschen Kinder das kennen.
Ihr diskutiert in der Mannschaft über die Sendung mit der Maus?
Es kam schon mal vor, dass da die Sendung mit der Maus, also ich weiß nicht genau, um was es ging, aber die kam vor und da konnte ich natürlich nicht mit diskutieren.
Für alle, die jetzt aus der Schweiz zugeschaltet sind und sich das hier anhören und das auch nicht kennen, Sendung mit der Maus, Kindersendung im deutschen Fernsehen und da wird am Anfang auch immer in zwei Sprachen das Intro genannt, so ein bisschen wie wir das gerade gemacht haben. Die wichtige Frage, wie geht's dir, wo bist du gerade?
Ja, grundsätzlich geht es mir gut. Ich bin gerade zu Hause im Homeoffice. Habe zwar gestern noch einen kleinen Unfall gehabt im Training, mir noch den Knöchel ein bisschen lädiert. Hoffen wir jetzt mal, dass es nicht allzu schlimm ist, aber sonst geht es mir grundsätzlich sehr, sehr gut.
Also nicht so schlimm, du kannst weiter trainieren und auch am Mittwoch spielen gegen Bietigheim. Stand jetzt, Montagmorgen.
Ich hoffe es natürlich schwer, dass es reicht. Ich glaube, heute mal schauen, wie sich so ein bisschen entwickelt, ob ich es hinkriege zum Trainieren. Bin gleich noch bei unserem Mannschaftsarzt. Dann mal schauen, wie schlimm das effektiv ist.
Was ist vom Schmerzlevel her?
Ja, je nach Bewegung sind wir so bei 6, 7 vielleicht von 10.
Gute Besserung dafür.
Danke dir.
Du hattest am Wochenende spielfrei. Du konntest das alles beobachten, was in der zweiten Liga so passiert ist. Was hast du denn ganz besonders verfolgt?
Ja, klar schaut man immer so ein bisschen auf die direkten Konkurrenten, was da alles so abgeht. Aber natürlich auch die sonstigen Spiele. Ich glaube, großer Aufreger war gestern noch mit dem Hamburg-Spiel. Da schaut man natürlich dann schon auch rein. Grundsätzlich tut es aber auch mal gut, so ein Wochenende zu haben, wo man abschalten kann und sich auch weniger um die Handball-Sachen kümmern muss.
Wie verbringst du das spielfreie Wochenende dann so?
Ja, dieses Wochenende stand so einiges an. Begonnen mit Kinderzimmer einrichten, das ganze Haus umräumen, Büro neu gestalten. Hier war schon einiges auf dem Plan jetzt dieses Wochenende.
Wirst du Papa?
Ich werde Papa, ja.
Hammer, cool. Was wird's? Kann man das verraten schon?
Wir wissen es selber nicht. Wir lassen es auf uns zukommen. Und von dem her sind wir froh, wenn es gesund auf die Welt kommt und sonst sind gespannt, was es dann schlussendlich wird.
Richtig spannende Zeit für euch. Wann ist es soweit?
Wenn es gut läuft, direkt Ende Saison, Ende Juni. Von dem her ist die Planung da sehr, sehr, sehr streng und hoffentlich kommt da nichts mehr dazwischen, damit das auch alles zwischen Handball und Kind gut funktioniert dann.
Das sind natürlich Hammer-Timing, so Saisonabschluss. Vielleicht ja auch dann Klassenerhalt feiern und dann direkt Papa werden.
Das wäre der Plan.
Ja, klingt nach einem sehr guten Plan.
genau.
Du hast gerade, um wieder handballerisch zu werden, schon die Konkurrenten angesprochen. Die haben ja, außer Fürstenfeldbruck, wenn ich das richtig sehe, alle nicht gepunktet. Emstetten hat verloren in Gummersbach, Wilhelmshaven hat gegen Lübeck-Schwartau verloren, Hüttenberg in Dresden. Bist du zufrieden mit dem Spieltag?
Ja, grundsätzlich, wenn man sich jetzt so direkte Konkurrenten anschaut, klar können wir dann in dem Sinn zufrieden sein. Ich finde es jetzt schwer, da die ganze Zeit auf die anderen zu schauen und zu schauen, was die machen und sich zu freuen, wenn jetzt die wieder mal ein Spiel verlieren oder eben nicht gewinnen. Von dem her, ja, glaube ich, hat es uns mal gut getan, ein bisschen runterzufahren, auch in der Woche davor wieder ein bisschen Körper zu schauen eigentlich, sich da ein bisschen zu erholen. Aber grundsätzlich, ja, freut man sich natürlich schon auch ein bisschen drüber, wenn direkten Konkurrenten nicht punkten.
Fürstenfeldbruck hat als einzige da unten einen Zähler geholt, gegen Rimpa unentschieden gespielt, 23-23. Ich tue mich ein bisschen schwer, wenn ich da unten auf die Tabelle schaue, weil das ist ja wirklich völlig verrückt. Ihr seid 17. einen Punkt hinter Emstetten. Emstetten ja letzte Woche die Abstiegsränge verlassen, aber Ferndorf zum Beispiel direkt hinter euch hat wiederum 4 Spiele weniger als ihr. Das kann man ja überhaupt nicht einschätzen.
Ja, es ist mega schwer. Ich glaube, dieses Jahr sind jetzt zwar wieder so ein bisschen die Spiele ausgeglichen, wenn man jetzt mal Ferndorf ausklammert. Aber ich glaube, Anfangssaison war schon ein bisschen speziell da zu sehen, wenn die einen Rapidinger mit dem Anfang mega wenig Spiele gehabt, um so Vergleiche zu ziehen. Schon schwer. Man tut sich da, glaube ich, auch schwer, wenn man da die ganze Zeit drauf schaut und versucht zu überlegen, was ist jetzt, wenn die noch die Spiele haben und wie es dann schlussendlich aussieht. Von dem her, ja, ist jetzt mal eine Standesaufnahme, wird sich aber jetzt noch zeigen und kommt natürlich auch immer darauf an, ob wieder Spiele verschoben werden und wie es da weitergeht.
Also eigentlich einzige Option, nicht auf die Tabelle gucken? Oder wie macht ihr das?
Ja, ich glaube, das geht dann schlussendlich auch wieder nicht. In Theorie wäre es die einfachste Lösung. Aber ich glaube, da sind wir alle zu neugierig, um zu schauen, wie sieht es jetzt aus, wie steht welche Mannschaft da. Aber ja, sicherlich sich nicht zu lange damit befassen, wie jetzt die anderen Mannschaften spielen, sondern mehr der Fokus auf sich selber und die nächsten Spiele legen.
Also der Abstiegskampf heute auch großes Thema, werden wir natürlich im Nachgang hier noch alles besprechen, dann im weiteren Verlauf dieses Podcasts. Ganz kurz, um diesen Spieltag rund zu machen, wenn wir nach oben gucken, du hast es gerade schon gesagt, das war eigentlich die Überraschung des Wochenendes, oder? Aufsteiger Großwallstadt holt die beiden Punkte in Hamburg.
Ja, ich glaube, schon eine sehr große Überraschung, ohne jetzt da Großwallstadt irgendwie zu degradieren oder schlecht zu reden, aber es konnte man in dem Umfang sicherlich nicht annehmen. Ich glaube, da hat Hamburg sich auch was anderes ausgerechnet, von dem her für mich schon klar die Überraschung des Spieltages.
Großwallstadt ist so ein bisschen Favoritenschreck, auch in Gummersbach gewonnen. Mhm. Hamburg erste Heimniederlage zugefügt, Gummersbach erste Heimniederlage zugefügt. Ich sehe da ein kleines Muster.
Ich weiß nicht, wenn sie gegen Nettelstedt oder Schwartau spielen, von dem her müssen die sich wohl gefasst machen, wenn es dann gegen Großwallstadt geht.
In der Tabelle hat sich nicht so ganz viel verschoben. Hamburg weiter Erster, jetzt 2 Punkte noch vor Gummersbach, 3 vor Lübbecke, das wiederum in Bietigheim gewonnen hat, 29-24. Und jetzt wird's rund, Bietigheim ist euer nächster Gegner. Das musst du uns am Ende nochmal analysieren, weil auch schwierige Saison für die SG BBM.
Ja, auf jeden Fall. Also super Übergang von dir jetzt natürlich, von Bietigheim zu uns zu kommen.
Ha.
Gut gemacht. Nee, ja, also wie gesagt vorher, sie hatten ja am Anfang viele, viele Spiele, die abgesagt wurden und verschoben werden mussten. Sicherlich da nicht einen einfachen Start gehabt, mussten, glaube ich, selber 2 oder 3 Mal in Quarantäne. Kann ich mir auch vorstellen, dass das nicht ganz so einfach ist. Da sind wir jetzt zum Glück verschont geblieben. Ja, ich bin gespannt, jetzt auch ja, neuen Trainer noch, glaube ich, seit der Rückrunde, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da ein bisschen anderes Spielsystem, so wie wir es jetzt schon gesehen haben. Von dem her auf jeden Fall ein interessantes Spiel, dass es am Mittwoch auf uns zukommt.
Ja, ordentlich Wirbel drin, nachdem Hannes Jonsson jetzt gegangen ist. Mal schauen, wie ihr es angeht. Das werden wir ganz am Ende besprechen. Jetzt kommen wir erstmal zu dir und deiner Karriere. Heute unser Gast Tim Juth von der HSG Konstanz. Wir haben eben schon gesagt, du kommst aus der Schweiz. Du kommst aus der Schweiz. Wo bist du geboren?
Ich bin in Uster geboren, das ist in der Nähe von Zürich, also ja, nicht im Vorort von Zürich, aber so eine kleinere Stadt in der Nähe von Zürich. Und bin da, ja, sag ich mal, eher ländlich eigentlich geboren und da auch aufgewachsen.
Ich stelle mir das alles sehr malerisch vor. Zürich, man kennt den Zürichsee, alles in den Bergen eingebettet. Jetzt lebst du in Konstanz, auch am See, alles wunderschön. Ist es eigentlich Bilderbuchleben dort von der Landschaft her?
Also die Landschaft ist klar natürlich etwas mega Schönes hier, gerade in der Schweiz, aber jetzt auch da in der Bodenseeregion, wenn man so einen See hat plus die Berge dahinter, macht für mich schon sehr, sehr viel aus. Für andere sind es jetzt vielleicht andere Dinge, die da schön sind, aber ich glaube, wenn man mit dem aufwächst, hat man schon starken Bezug zu dem und ja, genießt es natürlich auch, wenn man solche Natur direkt vor der Haustür hat.
Hilf mir ganz kurz auf die Sprünge. Berge sind da, Schnee ist da. Ich würde einfach klischeemäßig sagen, da wird man doch eigentlich Skifahrer. Warum bist du nicht raus in die Natur, sondern rein in die Halle gegangen? Hast die Natur so ein bisschen auf Distanz gehalten?
Also ich war tatsächlich, glaube ich, vorher auf den Skiern, bevor ich im Handballtraining war. Also unsere Eltern waren da sehr früh mit uns unterwegs. Aber durch das, dass wir dann halt doch, ja, je nachdem, wo man hingeht, aber so 1,5 Stunden, 2 Stunden wirklich von dem Skigebiet entfernt wohnten, war das wie nicht die Option Nummer eins. Und auch durch meine Eltern bedingt, die beide aus dem Handball kommen. Mein Dad war ja selber Spieler und dann auch noch Trainer. Meine Mutter hat früher Handball gespielt, sie ist jetzt immer noch Trainerin. Also von dem her war das schon ja, nicht ein vordefinierter Weg, aber es war schon aufgegleist, wo es in welche Richtung es gehen soll.
Also du hast schon Backe im Blut.
Jetzt haben wir Sprachschwierigkeiten. Erklär mir kurz, was das heißt.
Backe, Harz. Harz, der Kleber an der Hand.
Ach so, ja. Ja, scheint wohl so, dass ich das irgendwie mitgekriegt habe. Also mein Dad war Torhüter, der hat nicht ganz so viel Harz gebraucht, aber durch meine Mom kam es auf jeden Fall wahrscheinlich so ein bisschen in Blutkreislauf rein, ja.
Also du sagst Harz.
Ich sag Harz, ja.
Ich glaube, Backe nur in Norddeutschland. Ach, guck mal, da haben wir die ersten Sprachstörungen tatsächlich, Sprachschwierigkeiten gerade gehabt hier im internationalen Handball-Podcast. Das ist ja witzig.
Nee, habe ich tatsächlich auch noch nie gehört, also jetzt das Wort auf für Harz. Das hat mich jetzt erstaunt.
Backe, Harz, du hast Harz im Blut. Aber damit war es also klar. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal so mit in die Halle gekommen bist? Oder war das so jung, dass du schon immer als Baby schon am Start warst?
Nee, ich weiß eigentlich noch, also in die Halle selber nicht mehr genau, da war ich glaube, also wirklich tatsächlich ein paar Tage nach oder ein paar Wochen nach der Geburt war ich dann im Kinderwagen in der Halle und habe ihm ein Spiel zugeschaut, wo entweder meine Mom oder nee, eher wahrscheinlich mein Dad Trainer war. Und tatsächlich das erste Mal Handball selber gemacht, kann ich mich auch noch gut erinnern, war bei einem Training dann von meinem Bruder, da war ich glaube 5 und er 7, da durfte ich mal vorbeischauen. Ja, und kam da so das erste Mal dann persönlich so richtig in Berührung.
Dein Bruder spielt auch immer noch Handball, oder?
Mein Bruder ist selber immer noch aktiv, genau in Winterthur, und spielt da ja auch schon eine Weile.
Fatih Winterthur, sind Sie auch international eigentlich unterwegs?
Die haben jetzt dieses Jahr Europapokal gespielt, sind aber, wenn ich es recht im Kopf habe, vor der Gruppenphase ausgeschieden. Genau, ja, das ist sonst sind sie also jetzt in der Meisterschaft, sind sie gerade Erster vor Schaffhausen. Ja, international jeweils, also so in den letzten paar Jahren habe ich meistens Europapokal gespielt.
Wie macht ihr das von den Distanzen her und zeitlich? Besucht ihr, wenn jetzt nicht Corona ist, besucht ihr euch auch gegenseitig, schaut euch die Spiele an, analysiert die so ein bisschen durch?
Ja, es kommt echt so ein bisschen drauf an, auf den Zeitplan, aber grundsätzlich versuchen wir schon so oft wie möglich, damals noch vor Corona, in der Halle vorbeizuschauen. Jetzt ist natürlich auch online viel, dass wir uns gegenseitig Spiele anschauen. Meine Eltern sind da natürlich auch an vorderster Front dabei. Und dann, ja klar, diskutiert man natürlich auch viel über die einzelnen Spiele. Ich glaube, da ist bei uns in der Familie schon ein großes Thema, das besteht und das auch immer wieder auf den Tisch kommt beim Essen oder dann halt bei Telefonaten.
Wenn die Eltern oder wenn in der Familie der Stellenwert des Handballs so hoch ist und die Eltern auch so hochklassig gespielt haben, sind die beiden dann eure ersten Kritiker oder loben sie viel mehr?
Ich glaube, sowohl als auch. Also sowohl mein Bruder und ich sind früher bei uns im zweiten Heimatverein Stäfa dann unter ihm als Spieler gewesen, bei meinem Dad. Und ich das die ersten aktiv Herrenjahre bei ihm gehabt. Und da durfte natürlich schon auch viel Kritik auf oder ja, Kritik mussten wir aufnehmen, aber es ist natürlich auch viel Lob. Natürlich auch zu Hause immer wieder, klar werden Sachen kritisch analysiert, aber ich glaube, wir können uns da schon schätzen, dass wir sehr viel Unterstützung sowie auch Lob kriegen und es mehr jetzt ja, eine konstruktive Kritik ist, wenn Kritik kommt und sie uns da einfach weiterhelfen wollen und nicht noch irgendwie eins auf den Deckel drauf geben.
Wo sieht denn zum Beispiel dein Papa noch Potenzial bei dir? Weil deine Geschichte ist ja schon nicht schlecht. Du kommst bis zur HSG Konstanz, spielst zweite Liga, bist inzwischen Kapitän. Da kann er doch zufrieden sein.
Ja, ich glaube, wenn man ihn fragen würde, dann ist er auf jeden Fall zufrieden und stolz drauf, wie sich das jetzt alles entwickelt hat und wie wir uns als Spieler auch entwickelt haben. Aber ich glaube, da ist Potenzial bei vielen, vielen Sachen vorhanden. Bei mir ist jetzt sicher Thema Torgefährlichkeit im Angriff, Durchsetzungskraft. Da kommt er auch immer wieder mit Tipps, wie ich da noch dran arbeiten kann oder Sachen, die ihm auffallen, wenn er die Videos schaut. Von dem her sind es da auch ja, Kleinigkeiten oder Sachen, die er dann vielleicht mal sieht, wie ich mich von Woche zu Woche verhalte auf dem Feld oder kleinere Sachen, wo er dann versucht, Tipps zu geben, wie ich da dran arbeiten könnte.
Welche Positionen haben deine Eltern gespielt?
Mein Dad war Torhüter und meine Mutter war auch Rückraummitte.
Okay, das heißt, sie hat dir das so ein bisschen mehr in die Wiege gelegt dann.
Genau, ich glaube, das haben wir eher von ihr gekriegt und von meinem Dad vielleicht dann eher so ein bisschen das Verständnis fürs Handball. Er ist dann auch relativ früh Trainer geworden. Mehr so da das taktische Verständnis und das menschliche, was Führungsverhalten betrifft, was Coaching betrifft. Sicherlich da auch viel von ihm, aber natürlich auch von meiner Mom, die dann auch schon relativ früh und jetzt auch lange im Trainerbereich tätig ist.
Also wir halten fest, Stellenwert in der verrückten Handballfamilie oder in der handballverrückten Familie, so ist es richtig, sehr hoch. Aber wie schwierig ist das dann eigentlich, das Ganze weiter zu verfolgen, wenn man es auch höherklassig spielen will, in der Schweiz? Weil die Schweiz ist ja jetzt, oder korrigier mich, nicht das oberste Handballland, sage ich mal. Da sind noch viele andere Sportarten davor.
Ja, also in der Schweiz gibt es auf jeden Fall mit Fußball, wie in Deutschland, eigentlich so die klare Nummer 1. Eishockey ist, glaube ich, im Vergleich zu Deutschland so ein bisschen das Ding, dass da aus meiner Sicht eine klare Nummer 2 besteht bei den Mannschaftssportarten. Und dann hat sich Handball in den letzten Jahren schon so ein bisschen versucht, diesen Platz Nummer 3 bei den Mannschaftssportarten einzunehmen. Er kämpft da gerade so ein bisschen noch mit Unihockey. Ist aber da aus meiner Sicht auf sehr gutem Weg, diesen dritten Platz bei den Mannschaftssportarten einzunehmen. Aber man hat natürlich schon auch ja, eine große Konkurrenz durch Skifahren, wie du es vorher schon angesprochen hast, oder allgemein Wintersportarten. Du hast Schwingen als Schweizer Nationalsportart noch als Konkurrenz. Es ist schon noch einiges da.
Schwingen?
Ja, Schwingen. Ich weiß, das kennt man außerhalb der Schweiz eigentlich echt nicht so. So eine, ja, es ist ähnlich wie Ringen, sage ich mal. Man macht es aber draußen auf so Sägemehl. Es ist halt auch am Schluss das Ziel, den Gegner auf den Rücken zu bringen. Und es ist halt wirklich so eine Schweizer Volkssportart, die in den letzten Jahren auch einen richtigen Hype erfahren hat, wo viele Zuschauer anzieht. Und von so Sachen bist du dann halt als Handball in der Schweiz schon auch wieder schnell ja, mal in den Schatten gestellt.
Schaust du das auch mal?
Ja, also die größeren Veranstaltungen schaut man sich dann schon auch an. Also da gibt es auch dieses eidgenössische Schwingfest, das dann alle 3 Jahre stattfindet. Da gibt es dann schon auch richtig hohe Zuschauerquoten und sehr, 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 sehr viele Leute vor Ort.
Heftig spannend. Nee, das ist zumindest bei mir, aber ich bin ja auch jetzt sehr weit geografisch entfernt von der Schweiz, vorbeigegangen. Ich hätte jetzt, weiß ich nicht, gesagt, Schwingen klingt für mich so wie Gerätetouren, du hängst dich an die Ringe und schwingst ein bisschen so durch die Gegend.
Nee, es geht wirklich tatsächlich mehr um Schwingen, dass man halt, man beginnt im Stehen und dass man den halt den Gegner versucht umzuschwingen und den auf den Rücken zu legen.
Ja, also all das, was bei uns im Handball 2 Minuten bedeuten würde.
Genau, könnte man so zusammenfassen.
Wie muss man sich denn Handball in der Schweiz eigentlich vorstellen? Also jetzt mal ganz platt gesagt, hier in Deutschland sagt man ja eigentlich, dass es an die Schmied und dann kommt lange nichts. Ist es so? Wie ist es vom Niveau?
Also ich glaube, wenn du jetzt das Niveau nimmst, was die einzelnen Spieler betrifft, würde ich sagen, dass in den letzten Jahren schon einige auch aufgeholt haben. Ich glaube, wenn man in die erste Bundesliga schaut, haben mit Milosevic, mit Rubin, Rötlisberger, der schon lange bei Stuttgart ist, also schon viele, viele Namen auch den Sprung zu einem Erst-Bundesligisten geschafft, spielen da auch eine entscheidende Rolle, aber klar ist Andi da nochmal ein anderes Niveau, der da komplett oben aussticht und auch, glaube ich, ja, vom Interesse in der Schweiz her, was, wenn man jetzt nicht gerade so handballaffin ist, mal eine Person ist, die man kennt. Ich glaube, im Schweizer Handball hat es da weniger also jetzt in der Schweizer Liga muss man schon eher ein Fan sein oder ein eingefleischter Beobachter, um sich da die Leute zu kennen und sich da ja, ein bisschen damit befassen.
Aber all die Namen, die du gerade genannt hast, die sind dann ja auch irgendwann nach Deutschland gewechselt. Bedeutet das eigentlich zwangsläufig, wenn du es weit bringen willst, professionell, dann muss irgendwann zwangsläufig der Schritt aus der Schweiz in Richtung, ja, eben Deutschland kommen?
Ja, ich glaube, der Gradmesser ist zurzeit nur halt einfach die Bundesliga. Und wenn du das dran messen willst, würde ich schon sagen, dass man als Schweizer ja, diesen Schritt in die erste Liga schon nochmal was anderes bedeutet. Ich glaube, auf dem Stellenwert nochmal ein bisschen was anderes ist, wenn man diesen Schritt machen kann. Aber nichtsdestotrotz gibt es in der Schweizer Liga sehr, sehr viele gute Spieler, die über die Jahre Höchstleistung bringen und die aus meiner Sicht wahrscheinlich auch in der Erstbundesliga-Mannschaft mithalten können. Das auf jeden Fall. Die Frage ist dann, ja, ob man den Schritt macht, ob man den Wechsel machen will oder ob man eher in der Schweizer Liga bleibt.
Und wenn wir es mit unserer zweiten HBL vergleichen?
Ich find's mega schwer, diese Vergleiche zu ziehen, weil du einfach in Deutschland eine viel höhere Breite hast auf dem Niveau. Also gerade bei uns mit diesen 19 Mannschaften, die, sag ich mal, je nach Tag alle auf einem ähnlichen Niveau sind. Klar, über eine Saison gibt's dann schon Abgrenzungen oder Niveauunterschiede, aber da kann man schon damit rechnen, dass auch mal einer von hinten einen von vorne schlägt. In der Schweiz halt echt so, dass da so ein bisschen eine Rangordnung gibt, die auch so ein bisschen vorgegeben ist. Und ich sage jetzt mal, die Top-Teams aus der Schweizer Liga könnten wahrscheinlich in der ersten Liga hinten oder im Mittelfeld mithalten. Bei uns dementsprechend auch. Durch das aber, dass so ein Gefälle in der Schweizer Liga hat, ist schwer, eine Aussage zu treffen, ob man jetzt die mithalten könnten. Aber wenn man so Trainingsspiele vergleicht, die wir jetzt auch jeweils so eine Vorbereitung machen gegen die Schweizer Teams, könnten die in der zweiten Liga schon mitspielen.
Wann bist du nach Deutschland gewechselt?
2015 war das.
Auch aus dem Grund, bessere Chancen auf eine große Karriere zu haben?
Also Grundziel war tatsächlich, einen nächsten Karriereschritt zu machen. Ziel war damals immer so ein bisschen den Schritt in die zweite Bundesliga zu machen. Ich war damals noch relativ jung, war dann für mich ja die dritte Bundesliga eigentlich ein guter Schritt oder eine gute Bühne, um sich zeigen zu können. Hat dann natürlich oder glücklicherweise gerade im ersten Jahr geklappt mit dem Aufstieg in die zweite Liga mit Konstanz, dass ich mich da eigentlich direkt dann so den kleinen Wunsch erfüllen konnte, mit dem ich eigentlich nach Konstanz gegangen bin. Von dem hat sich da die Geschichte ganz schön schnell entwickelt.
Warum Konstanz?
Ja, also damals war es für mich wirklich so ein Erlebnis. Ich wollte diesen Schritt wagen. Ich kannte den Verein oder die Mannschaft auch schon aus Testspielen. Wir hatten gute Gespräche und dann war für mich auch die geografische Lage natürlich interessant. Durch das, dass ich ja, nur rund 40 Autominuten von zu Hause entfernt war, war es so ein Schritt ins neues Land, neue Umgebung, sich neu zurechtfinden müssen. Und trotzdem hat man so ein bisschen die Nähe zur Heimat, was mir natürlich auch sehr wichtig ist. Ich bin sehr, sehr familienbezogener Mensch und auch heimatverbunden. Von dem her war das für mich ja in der Phase ein optimales Paket. Und ja, ich glaube, dass ich jetzt nochmal ein Jahr unterschrieben habe, ein siebtes Jahr Anhänge zeigt, dass es für mich schon jetzt immer noch ein super Paket ist und ich da wirklich glücklich bin und geworden bin.
Was auffällt, wenn man die HSG in den vergangenen Jahren auch beobachtet, das ist dann ja auch parallel eigentlich so zu deiner Entwicklung, das wurde immer mehr, das ist immer mehr gewachsen, das wurde immer größer, die Hallen, Show ist gewachsen, das Hallenheft, ist mittlerweile, ich habe es mir neulich digital angeschaut, richtig stilvoll. da wächst richtig was. Das sind ja natürlich nur zwei Details so, aber die beschreiben das doch eigentlich ganz gut.
Absolut. Also ich glaube, man hat in den Jahren schon krass gesehen, was alles im und um den Verein geleistet wurde. Dass dieser, ich glaube, der Aufstieg kam damals schon, also im 2015 oder 2016, kam schon auch überraschend, weil da gab es so ein bisschen Umschwung, respektive auch einen Umbruch in der Mannschaft. Und danach kam wirklich dieses Denken, hey, wir haben das Niveau für zweite Liga, wir haben die Umgebung und den Verein für zweite Liga Handball. Und so dieses Umdenken und all diese Sachen, die dann zusammenhängen mit dem, was gemacht wurde. Es war schon mega cool zum Miterleben, auch ein Teil davon zu sein und das natürlich auch so ein gewissermaßen mitzugestalten, war mega schön und ist auch immer noch jetzt schön. Also wir sind auch jetzt noch dran, um sich einfach auch mittelfristig in der zweiten Bundesliga etablieren zu können. Und da braucht es sicherlich auch in Zukunft noch gewisse Anpassungen. Da ist da der Verein, aber auf Hochtouren natürlich auch dran. Aber es ist natürlich sehr, 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 sehr schön, diesen Weg mitmachen zu dürfen.
Wie wird der Handball in der Stadt gelebt?
Also schon besonders. Also ich glaube, man wird auf der Straße oder im Café wird man schon auch immer wieder mal angesprochen. Wird irgendwie zum letzten Spiel was gefragt. Also man kennt sich schon auch, klar ist in der Stadt natürlich auch noch viel, viel, viel anderes los mit Kunstszene oder auch mit sonst Kultur. Aber grundsätzlich die eingefleischten Fans, die sieht man auch auf der Straße, da wird man auch angesprochen. Man kennt sich. Von dem her schon auch schön, diesen Stellenwert in dieser Stadt zu genießen.
Die sieht man auf der Straße, weil sie dich ansprechen oder weil sie auch in Fanklamotten unterwegs sind dann.
Aber ich glaube eher erste, das zweite, das kommt vielleicht schon auch mal vor, aber dann eher weniger. Und wir sind ja auch nicht so, dass wir dann direkt mit dem Trikot in der Stadt rumlaufen, sondern eher vielleicht dann mal privat rumlaufen. Aber das ist ja das Schöne am Handball, dass man da die Gesichter schon auch noch sieht und sich auch kennt.
Eben, umso besonderer auch, dass man angesprochen wird. Also, wurdest du schon mal nach einem Selfie gefragt?
Das tatsächlich noch nie, aber mehr dann halt gefragt oder irgendwie beglückwünscht zum Sieg oder irgendwie Fragen gestellt zu einem vergangenen Spiel oder wie es einem geht oder Glück gewünscht für die nächste Woche. Also das ist so Sachen eher als dann da direkt die Selfie- oder Autogrammjäger. Das kam jetzt bei mir noch nie vor.
Bist du ein emotionaler Spielertyp, der das auch braucht, den Kontakt, die Nähe?
Ja, also ich würde mich schon als emotionaler Spieler bezeichnen, gerade auch auf dem Feld, vielleicht im Nebenfeld eher ruhiger und vielleicht auch mal zurückgezogener, wenn man jetzt in der Halle ist, gerade auch vor einem Spiel. Ja, aber sonst auf dem Feld auf jeden Fall emotionaler Spieler, der die Interaktion da natürlich auch schätzt mit den Fans.
Und in einer Stadt lebt, die wirklich richtig schön ist. Als ich in Konstanz war, habe ich gedacht, okay, hier könnte man bleiben. Es ist nicht ganz verkehrt. Der Bodensee wunderschön. Die Halle ist ja auch relativ nah am See, oder?
Ja, die ist eigentlich direkt am See. Also es ist ein Seerein, der Teil des Sees, wo es ja eigentlich vom Hauptteil des Bodensee runtergeht zum Untersee. Aber von dem her, ja, wenn man so will, direkt am See.
Kann man schöner spielen, Handball?
Um ehrlich zu sein, von der Lage der Halle habe ich jetzt in den Jahren, wo ich in Deutschland unterwegs bin oder auch in der Schweiz, glaube ich, von der Umgebung her nicht wirklich viel Schöneres gesehen.
Was ist das Besondere an der HSG Konstanz, unabhängig von der Lage der Halle und eben geografisch das Ganze gesehen?
Für mich bietet es immer wieder, das zeigt es auch die vergangenen Jahre, einfach eine gute Möglichkeit, um sich zu entwickeln. Man kriegt sehr, sehr viel Vertrauen vom Verein, aber auch dem Trainerteam. Gerade auch mal ein Spieler, der vielleicht noch nicht ein gestandener Spieler ist, sondern eher ein junger Spieler, wie es bei mir damals auch der Fall war. Man kriegt eigentlich diese Zeit und diese Entwicklungsmöglichkeiten, das Vertrauen, um sich da etwas aufzubauen und kann diese eigentlich, es wird immer von diesem familiären Umfeld gesprochen, ist einfach tatsächlich so, es wird auch vorgelebt durch Familie Eblen, sage ich jetzt mal, mit dem Präsident und unserem Coach, dass da ja schon eine Nähe zum Verein auch geschaffen wird von den Spielern zu den Fans und zum Umfeld, dass man sich einfach wohlfühlt und sich dementsprechend auch ja dann gut entwickeln kann. Also ich glaube, das ist schon ein Grundpfeiler, dass man sich in der Umgebung auch wohlfühlt und sich so gut entwickeln kann.
Ist das auch der Grund, warum du jetzt in deine siebte Saison gehst, warum du ja auch gerade deinen Vertrag verlängert hast?
Ja, auf jeden Fall. Also das sind Punkte, die da reinspielen. Also ich fühle mich im Verein, aber auch im Umfeld mega wohl. Es bietet für mich einfach, wie vorher gesagt, ein gutes Paket, wo man Handball auf einem sehr hohen Niveau spielen kann, sich trotzdem aber nebendran auch noch um eine Ausbildung kümmern kann. Von dem her finde ich das immer ganz schön. Und klar, diese Punkte mit großem Vertrauen vom Trainerteam, vom Umfeld, diese Nähe zum Verein, sind auf jeden Fall alles Punkte, die mit in die Überlegung gespielt haben, ja, hier nochmal ein Jahr anzuhängen.
Ist gerade schon angesprochen. Du fährst ein bisschen Doppelbelastung, du studierst auch.
Genau, ja. Also grundsätzlich fast sogar dreifach belastet. Ich habe nebenbei noch ein kleines Arbeitspensum, wo ich versuche, wenn immer Zeit ist, noch was zu machen. Aber grundsätzlich studiere ich nebendran noch in St. Gallen, also in der Schweiz, im Master. Und ja, das ist ja so ein bisschen dieser duale Ausbildungsweg, den die HSG auch gerne weiterführt oder sich so ein bisschen dafür anbietet mit den Kooperationen zur Uni und zur HTWG. Ich habe jetzt nicht die Uni in Konstanz gewählt, sondern hier in der Schweiz. Aber auf jeden Fall kann man diesen Doppelweg in Konstanz sehr gut führen.
Wie sieht diese Kooperation aus mit den Unis?
Ja, grundsätzlich einfach, dass die Spieler respektive die Uni dieses Verständnis auch so ein bisschen dafür aufbringt, wenn jetzt mal irgendwo ein Spiel ist oder dass man mal eine Vorlesung vielleicht von zu Hause aus machen kann oder halt mal Absenztage hat, weil man weg ist. Da kommen einfach die Unis, respektive die Hochschule kommt dann dem Verein ein bisschen entgegen und so hat man eigentlich diese Kooperation mal aufgebaut, damit da nicht ein zu großes Konfliktpotenzial besteht zwischen den zwei Sachen.
Habt ihr den klassischen Studenten bei euch in der Mannschaft? Sei ehrlich.
Ich glaube, wir haben ein paar klassische Studenten bei uns in der Mannschaft. Ich weiß gar nicht, wen ich jetzt da rausheben soll. Also wir haben schon so ein paar wirklich Studenten, die so typisch WG leben, gerne auch mal dann noch eins trinken gehen im Sommer im Park, vielleicht noch ein Skateboard dabei haben. So. Also da haben wir schon ein paar Anwärter auf diesen Titel.
Was studierst du überhaupt?
Ich studiere Business Innovation.
Was ist so, das klingt ja jetzt schon mal sehr neudeutsch. Was sind die anderen Studiengänge, die bei euch in der Mannschaft dabei sind? Ist da irgendwas Verrücktes am Start?
Ich glaube, verrückt nicht. Wir haben tatsächlich eine ziemliche Bandbreite. Wir haben viel, die Lehramt studieren, Sport, also in Richtung Sport, Deutsch, was haben wir noch? Dann haben wir Informatiker haben wir. Wir haben von der HTWG eher so ein bisschen technische Berufe. Also wir sind da schon, zwei Psychologiestudenten haben wir noch, also wir sind da schon sehr, sehr breit eigentlich abgestützt und wirklich fast die volle Bandbreite.
Bei dir klingt es nach viel Wirtschaft, die mit drin ist.
Das ist Wirtschaft, also ich habe den Bachelor in BWL gemacht und Business Innovation ist jetzt mehr so in Richtung, also Vertiefung in Geschäftsinnovationen, also Geschäftsmodellinnovationen. Allgemeine Innovation im Bereich Produkte, aber auch Digitalisierung, Strategien und eigentlich so ein bisschen in dem Bereich angesiedelt. Und ja, da wurde halt vor ein paar Jahren mal so ein neumodischer Begriff gewählt, damit es natürlich auch noch sich gut anhört.
Studierst du es, weil du dann nach dem Bachelor gesagt hast, okay, ich will jetzt nochmal weitergehen und dann eben, es klingt gut, aber auch inhaltlich ist es spannend, oder möchtest du tatsächlich dann später auch in diese Richtung gehen?
Sowohl als auch. Also ich habe noch einen Bachelor rund 1,5 Jahre in einem Teilzeitpensum gearbeitet, bei einem Startup. Hab da schon viele Sachen kennenlernen dürfen, die jetzt so ein bisschen in meinem Master abgedeckt werden. Von dem her war dann für mich immer klar, dass ich nochmal den nächsten Schritt machen möchte, was die Ausbildung betrifft, um genau dann eigentlich nach dem Handball auch ja, was zu haben. Also ich habe die ganze Zeit war für mich eigentlich klar, dass ich diesen dualen Weg, wie ich ihn nenne, gehen möchte und neben dem Handball eine solide Ausbildung machen will, weil es für mich einfach auch ein interessantes Themenfeld ist, wo ich mich bewegen möchte, aber ich auch realistisch genug bin, um zu sagen, dass ich nach meiner Handballkarriere einfach auch was haben will und eine solide Ausbildung haben will, wo ich mich dann ja, für die nächsten 40 Jahre bewegen kann darin und einfach was habe, wo ich auch dahinter stehen kann.
Business Innovation ist für mich auch das Erfinden vielleicht neuer Produkte oder neuer Vertriebslinien oder neuer Dinge in Unternehmen. Bist du so ein kreativer Kopf, der tausend Ideen hat und tausend neue Startups entwickeln möchte?
Ich habe tatsächlich immer wieder diese Ideen im Kopf. Habe jetzt auch letzte Woche oder vor 2 Wochen mal bei uns in der Mannschaft ein paar anheuern wollen, damit sie mir eine App programmieren. Ich habe da schon immer wieder so ein paar Ideen. Die zündende Idee kam mir tatsächlich leider noch nicht, aber es wäre schon so ein kleiner Wunsch von mir, mich mal selbstständig zu machen mit irgendeiner coolen Idee, die man umsetzen kann. Das auf jeden Fall, und das ist auch schön bei uns im Studiengang, da haben wir sehr viele Praxisprojekte, die eigentlich genau in dem Bereich angesiedelt sind, dass man eigene Ideen entwickeln kann, da kreativ sein kann. Ja, und das macht schon echt Spaß.
Das kann man ja auch sehr gut auf den Sport dann übertragen.
Ja, absolut. Da haben wir sogar gerade ein Projekt, wo wir jetzt dann auch noch eine Umfrage online schalten. Ich glaube, da unterstützt mich die HSG dann auch noch, wo es darum geht, also Thema ist so Smart Sport, wo es darum geht, wie man das Spieltagserlebnis in einem Stadion, in der Halle verbessern könnte, mittels einer Mobile Business Solution, das heißt schlussendlich wahrscheinlich mit meiner App. Da sind wir jetzt gerade Umfragen erstellen, welche Bedürfnisse die Stadionbesucher haben und wie man die dann schlussendlich in der App umsetzen könnte, damit man die Bedürfnisse befriedigen kann.
Das wäre nämlich jetzt genau auch meine Frage. Wie kann man das Ganze, was du nämlich lernst, sozusagen oder in dem Bereich, in dem du dich jetzt bewegst, übertragen auf die HSG? Wir können es ja mal am Beispiel Schänzlehölle dann machen. Was ist ein Heimspielerlebnis bei der HSG Konstanz, wenn Fans da sind? Ich kenne diese ja doch steile Tribüne. Man hat einen fantastischen Blick. Was macht es noch aus?
Ja, ich glaube, also die Wand unterschätzt man teilweise echt, weil vielleicht auf dem Video sieht man einfach nur die Gegenwand, wo keine Zuschauer sind. Und diese Wand hat schon eine Wucht, gerade auch an Lautstärke und Emotionen, die aus meiner Sicht nochmal anders auf das Spielfeld übertragen werden kann als vielleicht in größeren Arenen. Plus natürlich auch die Nähe zum Feld. Also teilweise sitzt der unterste Zuschauer fast am Spielfeld dran, und da ist auch teilweise oder jeweils der Fanblock. Von dem ist schon was, wo da schon krass drauf einwirkt, in der Schänzlehölle, und auch so ein bisschen ja ein Alleinstellungsmerkmal für die Halle ist mit dieser Wand auf jeden Fall.
Was kann, wenn man jetzt sich auch die letzten Jahre anschaut, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, so die Entwicklung der HSG, was muss gemacht werden? Was ist das Potenzial der HSG Konstanz, jetzt unabhängig erstmal vom Sportlichen, wie sich der Verein weiterentwickeln kann? Was würde da der Business Innovations Manager Tim Hughes sagen?
Ja, ich glaube, wir sind, also gerade wenn man die Themen so Digitalisierung anschaut, sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg. Haben wir auch ein großes Team, das im Hintergrund sehr viel arbeitet und sich da auch den neuen Formaten annimmt, und gerade jetzt gerade auch im Lockdown der Corona-Zeit versucht haben, neue Formate aufzuschalten, um da den Sponsoren eine Möglichkeit zu bieten, um die Fans einfach auch auf dem Laufen zu halten. Ich glaube, da haben sie oder wird schon sehr, sehr viel in die richtige Richtung gemacht, wo ich da gar nicht mehr groß mich einbringen müsste. Von dem her bin, ja, will ich da, glaube das, wo im Moment der Weg, der eingeschlagen wird, als sehr, sehr gut und richtig auch bezeichnen, dass man da natürlich kleinere Sachen im Digitalisierungsbereich weiter ausarbeiten kann. Das werden ja auch schon gemacht, dass wenn man die Spieltage anschaut, was da mit Interviews vorher und nachher, was da alles dazu kommt, sind wir, glaube ich, schon auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ist eigentlich die Lage als südlichster Verein da ein Vor-, ein Nachteil? Hat das auf die Entwicklung gar keinen Einfluss?
Ich glaube, es kann tatsächlich ein Vor- und Nachteil sein. Also auf jeden Fall, was geografische Lage betrifft, hast du halt für, sag ich mal, Sponsoren jetzt fast so eine Landesgrenze, die dann auch die Sponsoren eigentlich auf die eine Hälfte begrenzt, und dass man vom geografischen her auf der anderen Seite also wenig bis gar keine, also ich wüsste nicht einen Schweizer Sponsor, der bei uns tätig ist. Von dem hast du da auf jeden Fall eine schwierige Lage, hast aber natürlich durch den Standort Konstanz und Umgebung schon auch ja, wirtschaftlich Unternehmen, denen es gut geht durch die Nähe zur Schweiz, Thema Einkaufstourismus. Also von dem her kann es da sicherlich Fluch und Segen zugleich sein. Was Spiele betrifft, natürlich ist da Konkurrenz auf der anderen Seite natürlich auch groß, was die Schweiz betrifft. Dafür hat man im deutschen Raum ein sehr großes Einzugsgebiet. Weil das nächste ist ja dann, oder das nächstgrößere ist ja dann eigentlich schon fast wieder Balingen, Von dem her hat man da schon auch ein Einzugsgebiet am und rund um den See. Und auch immer mehr finden Schweizer Talente auch schon bei uns in der Jugend so ein bisschen den Weg. Jetzt kann man ja von grenznahen Gebieten der Schweiz den Weg zu uns nach Konstanz. Aber das ist dann in der Schweiz natürlich auch mit Winterthur, das eine halbe Stunde entfernt ist, und Schaffhausen, wo auf die andere Seite eine halbe Stunde entfernt ist, hat schon auch in der Schweiz auch zwei große Namen, die es dir da schwer machen im Nachwuchsbereich.
Trotzdem, wenn man so aus der Region kommt, Konstanz ist ja auch schon sehr attraktiv, auch als Stadt. Das kann doch dann junge Talente auch ziehen.
Ja, absolut. Und ich glaube, das kam uns in den letzten Jahren auch zugute. Plus auch dieses Modell mit Studieren und Handball zugleich. Ich glaube, das ist schon ein Argument, das in den letzten Jahren oftmals für die HSG gesprochen hat, das auch junge Talente zu uns gebracht hat, die sich dann ja natürlich auch gut weiterentwickeln konnte, wenn man sieht, was in den letzten Jahren von uns dann auch den Sprung in die erste Liga geschafft hat. Ich glaube schon, dass wir uns da auf einem guten Weg befinden, auch diesen Schritt machen können, dass wir Talente zu uns locken können mit der guten Umgebung und dem guten Umfeld, und die dann teilweise halten können oder teilweise dann eben davonziehen lassen müssen.
Eure A-Jugend ist in der Bundesliga ja auch nicht unerfolgreich.
Absolut, das sind wir jetzt aber auch schon seit mehreren Jahren in der A-Jugend-Bundesliga vertreten. Die spielen da auch ja immer ganz gut mit. Von dem her, ja, ist auch, also gerade auch in der Jugendarbeit wird viel investiert. Gerade auch mit diesem Sportgarten, wo man versucht, die ganz Kleinen aus dem Kindergarten so ein bisschen ins Thema Handball heranzuführen. Also von dem her wird da schon sehr, sehr viel richtig gemacht, auch im Nachwuchsbereich, um einfach eine solide Basis zu schaffen, die ein Verein wie Konstanz ja einfach braucht.
Bei allem, was du sagst, höre ich raus. Das Umfeld stimmt, die Planung, da wollen wir sagen, die Vision sozusagen für die nächsten Jahre steht eigentlich auch. Aber jetzt, wenn wir mal kurzfristig gucken, kann es ja nur das Ziel geben, jetzt muss erstmal die Klasse gehalten werden. Warum schafft die HSG das?
Also klar muss das Ziel sein, die Klasse zu halten. Das ist auch das klar definierte Ziel, das, wo wir hinwollen, wo der Verein vor allem auch hin will. Weshalb wir das schaffen, ist, weil ich überzeugt bin, dass wir die Qualität in der Mannschaft grundsätzlich haben, dass wir als Mannschaft, das ist das, wo uns in den letzten Jahren auch immer ausgezeichnet haben, dass wir in Konstanz als Mannschaft kommen und dass wir über diese Abwehr, wo wir immer versuchen, ja, aggressiv und hart zu führen, dass wir da über unser schnelles Spiel aufziehen können und so unsere Stärken ausspielen und das ja in den restlichen verbleibenden Spielen hart dran arbeiten wollen, um das zu erreichen, damit zum Schluss genau für diesen Klassenerhalt reicht.
Ihr habt gerade einen sehr wichtigen Sieg gefeiert gegen den EHV Aue mit 28 zu 26. Wie wichtig war der für die Stimmung im Team?
Ja, es tut immer gut. Ich glaube, wir haben nicht eine ganz einfache Saison zur Zeit. Da tun solche Siege sehr, sehr gut. Das bringt sich neue Zusatzmotivation. Das gestaltet vielleicht auch mal die Trainingswoche oder so ein paar kleine Blessuren, die man hat, vergisst man dann vielleicht schneller, oder dass es einfacher ist, so eine Trainingswoche zu gestalten. Von dem auf jeden Fall für den mentalen Aspekt sehr, sehr wichtig, so ein Sieg.
Und insgesamt, wie muss man sich, wenn du schon von der schwierigen Saison sprichst, die eben um den Klassenerhalt geht, wie sieht es stimmungstechnisch aus? Hat das in den letzten Wochen alles schon ordentlich auf die Stimmung gedrückt oder ist bei euch dahingehend alles intakt?
Ich glaube, ich würde lügen, wenn da alles oder wenn da alles schön intakt wäre. Klar gibt es Redebedarf, wenn es nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Klar gibt es dann teilweise kleinere Unstimmigkeiten, aber das zeichnet, finde ich, uns als Mannschaft aus, dass man sich zusammensetzt, dass man darüber spricht, dass wir gemeinsam diesen Schritt vorwärts machen wollen, alle am gleichen Strang ziehen und ja, wir da gestärkt aus vielleicht kleineren Tiefs, die in so einer Saison vorkommen können, auch wieder rauskommen und ja, schlussendlich das Ziel vor Augen nicht verlieren, und wir genau wissen, dass wir noch genügend Spiele haben, um dahin zu kommen, wo wir wollen.
Woran hakt es denn eigentlich? Weil gegen Aue hat man ja gesehen, ihr könnt's ja.
Ja, wenn wir die Frage beantworten können, würde man nicht da stehen, wo wir zurzeit stehen. Ich habe es vorher schon letztes Mal beim Interview mit unserem Pressesprecher schon gesagt, das sind Kleinigkeiten, die das zurzeit ausmachen und in der Liga einfach so viel ausmachen können. Das sind mal ja, vielleicht Tage, wo wir nicht an unserem Leistungsmaximum kommen, wo dann halt mal 10 schlechte Minuten in dem Spiel sind, wo ja, bei uns dann vielleicht schon zu schwer wiegen, dass wir das nicht mehr auffangen können. Aber ich glaube, es sind nicht grundsätzliche Systemfehler oder auch Qualitäten, die nicht in der Mannschaft vorhanden sind, sondern es ja wirklich Kleinigkeiten, die dann teilweise oder leider auch den Unterschied ausmachen und uns ja noch nicht dahin geführt haben, wo wir gerne stehen würden.
Inwiefern musst du da als Kapitän noch so ein bisschen auch beim Training einwirken irgendwie? Hast du einen größeren Aufgabenbereich jetzt auch vielleicht psychologisch betrachtet?
Nee, das würde ich so eigentlich nicht sagen. Wir versuchen da immer, also ich mach's ja bin ja mit Tom zusammen in der Rolle. Wir versuchen da eigentlich immer, ja, einfach positiv voranzugehen und auch als positives Beispiel voranzugehen, um die anderen versuchen mitzuziehen. Klar versucht man in Gespräche zu gehen, wenn man Sachen hat, die einem auffallen. Aber ich glaube, da versuchen wir wirklich einfach unseren Teil dazu beizutragen, so wie wir das auch davor gemacht haben, so wie wir das auch sonst machen. Jetzt nicht, dass wir da speziell noch irgendwie jeden uns zur Brust nehmen und irgendwie speziell behandeln, sondern einfach, dass wir versuchen, unser Ding durchzuziehen.
Drückt euch sehr die Daumen, dass ihr das hinbekommt, dass ihr die Klasse haltet. Du hast deinen Vertrag unabhängig der Liga verlängert, oder? Also du würdest auch in der dritten Liga weiter mitspielen.
Genau, ja. Für mich war es eigentlich klar, dass ich ein Jahr zum Verein und zur Mannschaft gebe und nicht ein Jahr zur zweiten Bundesliga Handball, weil ich A, überzeugt bin, dass wir das schaffen dieses Jahr, B, aber auch der Meinung bin, falls es dann der Worst Case eintritt und wir in die dritte Liga müssen, ich gerne ein Teil davon sein möchte, dass das so schnell wie möglich wieder hochgeht. Ich möchte die Entwicklung einfach weiter vorantreiben, möchte den jungen Spielern, die jetzt so ein bisschen nachrichten, auch ja, noch einiges mitgeben, damit wir als Verein und als Mannschaft einfach ja, jetzt nicht einen Rückschritt machen, sondern weiter versuchen, nach vorne zu gehen.
Jetzt hast du diesen Podcast schon mehrfach bewiesen, dass du langfristig denkst. Was sind denn deine langfristigen Ziele mit der HSG Konstanz?
Ich glaube, ich habe es vorhin angesprochen, diese mittelfristige Etablierung in der zweiten Handball-Bundesliga, das ist, ich glaube, sowohl das Ziel des Vereins, aber auch natürlich für mich ein persönliches Ziel. Dass ich da als Spieler und auch als Kapitän versuche, ja, die Mannschaft so zu führen und zu unterstützen, damit wir das als Mannschaft auch hinkriegen, versuche die Schnittstelle zum Verein zu sein, um versuchen zu optimieren, zu schauen, wo können wir uns noch weiterentwickeln, damit man diesen Schritt auch schafft. Da sind wir auch immer wieder im Austausch, sowohl mit dem Verein als auch mit dem Trainerteam. Um da einfach wirklich auch nachhaltig etwas aufbauen zu können.
Ihr seid 17. einen Punkt hinter Emstetten. Ferndorf hinter euch, 4 Spiele aber weniger. Da ist also noch unfassbar viel Bewegung zu erwarten in der Tabelle in den kommenden Wochen. Du wirst gleich die kommenden Spiele tippen. Vielleicht ist ja da dann schon Bewegung drin. Bevor wir auf den 25. Spieltag, englische Woche, Ausrufezeichen, blicken, haben wir unsere Rubrik Handball verbessern. Was würdest du verbessern? Und du hast ja auch als langfristiger und vor allem als innovativer Businessmensch, als Business Manager, viele kreative Ideen, hast du gesagt, dann hau mal raus. Wie würdest du denn kreativ im Handball etwas verändern wollen?
Ich glaube, wenn man jetzt aufs Spiel schaut, was ich mal interessant fände, wäre vielleicht zu dritteln, dass man 20-20-20 spielt. Dass man durch das vielleicht sogar ein höheres Tempo gehen könnte. Also, dass man so ein bisschen versucht, die Spielzeit zu reduzieren, durch das höheres Tempo versucht zu gehen. Und zusätzlich natürlich auch die Timeouts vielleicht noch ein bisschen kürzer, so basketballmäßig, dass man da mehrere nehmen kann, um so ein bisschen mehr Einfluss zu nehmen. Das wären so zwei Punkte, die ich jetzt auf Spiel bezogen mal noch interessant fände, um das Ganze auszuprobieren.
Okay, also 2 Pausen einbauen und dann 3 Drittel spielen.
Genau, ja, so ähnlich wie beim Eishockey, dann halt 20, 20, 20 spielen. Könnte für mich wirklich doch so vom Faktor sein, damit man diesen Tempo-Handball vielleicht noch mehr versucht zu forcieren und so ein bisschen die Phasen hat, wo man sagt, so jetzt machen wir mal vielleicht 15 Minuten ruhiger, dass man da vielleicht noch mehr Spektakel für die Zuschauer anbieten könnte.
Finde ich einen sehr spannenden Ansatz, ja. Und die Pause dann, wie lang?
Ich glaube, Pause dürfte man schon auch nicht dann zu lange machen. Ich glaube, max 10 Minuten, vielleicht sogar nur irgendwie 7 Minuten. Um da einfach, weil es sonst wahrscheinlich auch für die Zuschauer dann wieder, auf der anderen Seite haben sie dann wieder genügend Zeit, um sich Verpflegungsnachschub zu holen. Oder irgendwie ein Pausenrahmenprogramm, der in der Halle geschaltet werden kann. Hat alles seine Vor- und Nachteile.
Dahingehend würde ich natürlich auch die zwei Pausen sehr gut finden. So als Genießertyp in der Pause nochmal das ein oder andere Kaltgetränk ranholen. So, wir machen keine Pause. Wir machen jetzt feuerfrei. Englische Woche steht an. Da blicken wir jetzt drauf. Freut man sich als Spieler eigentlich auf englische Wochen?
Ja, ich finde es schon, also ich glaube, das muss man ein bisschen weniger trainieren. Man kann sich direkt nach dem Spiel wieder auf ein neues Spiel fokussieren, hat direkt wieder einen Anhaltspunkt. Von dem her finde ich es schon cool, wenn man so Wochen hat. Kommt natürlich auch bei uns jetzt gerade ein bisschen auf die Reisen drauf an, wenn man es irgendwo zweimal auswärts hat oder ein weites Auswärtsspiel, nagt es natürlich schon auch an den Kräften. Das auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht was, also. Nicht was, wo man ich weiß, irgendwie sagen würde, das ist voll doof, aber klar, die körperliche Belastung muss auf jeden Fall gut geregelt werden.
Ihr habt auf jeden Fall von der Ansetzung her ein sehr cooles Spiel, denn ihr habt ein Derby.
Ja, immer spannend. Ich glaube, das gibt es bei uns nicht sehr oft. Zumal jetzt auch Derby, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Derbys, vielleicht kein klassisches Derby ist, weil zwischen Konstanz und Bietigheim schon auch eine gewisse Strecke liegt. Aber auf jeden Fall wird das ein interessantes Spiel. Man kennt die Leute schon auch ein bisschen intensiver von den letzten Jahren. Doch das wird auf jeden Fall eine spannende Sache.
Dann nennen wir es Baden-Württemberg-Duell.
Genau.
Dann frage ich dich mal ganz unverblümt, Bietigheim. Wir haben es vorhin schon ganz kurz angerissen. Keine gute Saison, jetzt gegen Lübbecke verloren, davor auch mit 10 Toren gegen Groß-Wallstadt. Ist nur 13. ihr Spiel zu Hause? Seid ihr da sogar vom Flow her, vom negativen Flow muss man bei Bietigheim ja auch leider sprechen, leicht favorisiert?
Ich glaube nicht. Ich glaube, die Mannschaft hat schon sehr viel Qualität auch drin. Sehr, sehr gute Einzelakteure. Und wenn man auf die Tabelle schaut, ja, ich glaube, kann man die Leaderrolle sicherlich Bietigheim zusprechen. Ich glaube, sie sind da schon Favorit, auch wenn man jetzt die Vorzeichen von Bietigheim anschaut.
Da muss ich dich aber trotzdem eigentlich nicht nach einem Tipp fragen, oder?
Doch. Weil Favoriten dürfen auch mal verlieren. Von dem her mein Tipp, Konstanz gewinnt. Ich glaube, alles andere wäre dem Ganzen nicht gerecht, und würde nicht dem widersprechen, wie ich an so Spiele rangehe. Aber nichtsdestotrotz sehe ich Bietigheim als Favorit in dem Spiel.
Das hatte ich jetzt tatsächlich auch erwartet, dass du so tippst. Das späteste Spiel am Mittwoch, 20 Uhr, Konstanz. Zu Hause dann gefordert. Wir schauen mal, was vorher alles passiert, denn die anderen Spiele sind zwischen 19 und 20 Uhr. Eine Partie fängt direkt um 19 Uhr an und das ist die Partie VfL Gummersbach gegen den Wilhelmshavener HV.
Ja, für mich klar Gummersbach der Favorit und auch dementsprechend das Ergebnis.
Um 19:15 Uhr empfängt dann Hamm Hamburg. Ist Hamburg gefestigt genug, jetzt sofort wieder in die Erfolgsspur zu kommen?
Ja, ich glaube schon, ich würd da Hamburg als Sieger tippen. Wahrscheinlich auch noch ein bisschen Wut im Bauch jetzt von dem Spiel von vergangener Woche. Von dem her würde ich da Hamburg als Sieger tippen.
Und alle weiteren Spiele fangen dann um 19:30 Uhr an, angefangen mit Emstetten gegen Rimpa.
Da vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung dabei, dass Rimpa das Ding macht, was Tabellensituation betrifft. Würde aber da schon auch auf Rimpa tippen.
Großwallstadt gegen Dessau.
Ja, Großwaldstadt ist jetzt gerade ein bisschen im Flow, von dem her Großwaldstadt.
Hüttenberg will punkten gegen Eisenach. Schafft Hüttenberg das?
Ich tippe hier tatsächlich auf Hüttenberg, dass die das Ding machen.
Warum?
Ja, ich glaube, zu Hause haben sie schon immer einen guten Rückenwind auch. Sie haben gezeigt in dieser Saison, dass sie die Qualität in der Mannschaft haben, um Mannschaften auch von vorne zu schlagen. Von dem her glaube ich schon, dass die Eisen nach dem Bein stellen können.
Dann sehr spannendes Spiel, wie ich finde. Duell der Verfolger. VfL Lübeck-Schwartau gegen Elf Florenz Dresden.
Ich würde hier tatsächlich auf einen Heimvorteil gehen, obwohl ich die Mannschaften schon sehr, sehr ausgeglichen sehe, aber ich würde hier auf Lübeck tippen.
Noch ein Verfolgerduell, Lübbecke gegen Dormagen, auch spannend.
Ja, auf jeden Fall. Dormagen ist schon gut drauf in letzter Zeit. Wird aber hier Nettelstedt auch mit dem Heimvorteil als Sieger tippen.
Und abschließend gibt es noch einen richtigen Kracher und auch nicht ganz unbedeutend für euch, Fürstenfeldbruck gegen Ferndorf. Das hat richtig Feuer unter dem Kessel.
Absolut, ja. Aus meiner Sicht richtig schwieriges Auswärtsspiel für Ferndorf, da in Bruck schon sehr unangenehm da zu spielen. Von dem her würde ich auch wieder auf einen Heimsieg gehen und Bruck hier favorisieren.
Weil das auch das beste Ergebnis für euch wäre? Fragezeichen.
Wenn man die Tabelle anschaut, könnte man das vielleicht denken, aber ich glaube mehr einfach jetzt aus dem Ding raus, dass Bruck zu Hause sehr, sehr stark ist und sehr unangenehm zu spielen, sehe ich sie da eher in der Favoritenrolle.
Das sind die Spiele unter der Woche. Ihr könnt sie natürlich alle sehen live bei Sportdeutschland TV. Wenn ihr übrigens die Tipps ähnlich seht oder komplett anders als Tim, kein Problem, klickt euch mal zu Instagram. Da fragen wir am Spieltag selbst auch immer, wie gehen eigentlich die ganzen Matches aus? Also zweite Hand bei Bundesliga mal schnell auf Insta suchen. Da ist natürlich auch die HSG Konstanz, müssen wir noch sagen. Tim Jud ist auch vertreten auf Instagram. Alles, ihr findet alles auf Insta. Tim, herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen lieben Dank. War cool, dass ich hier meinen ersten Podcast mit dir erleben durfte.
War Premiere?
Premiere. Ich glaube, als Handball ist man da nicht so viel als Podcast-Gast unterwegs. Von dem her war es eine coole Erfahrung, auf jeden Fall.
Vielleicht kommt das ja alles noch. Wo geht dein Weg noch so hin? Was sind deine persönlichen Ziele?
Das werden wir jetzt mal schauen. Durch die Veränderung im Sommer mit dem Nachwuchs. Kommt sicherlich auch ein neues Kapitel in meinem Leben dazu, dass ich mich mit meiner Verlobten und dann Frau ja, hier in der Schweiz wohlfühle. Das ist klar, oder ist jetzt einfach so, dass wir uns hier sehr, sehr wohlfühlen, ein super Umfeld auch genießen. Von dem her wird es wahrscheinlich eher so in der Region, wo sie sich jetzt befindet, auch in Zukunft aufhalten. Aber ja, sag niemals nie, wir werden schauen, wo es mich dann hinzieht, ob es mich im Handball behält, ob ich vielleicht tatsächlich dann den Schritt in die Berufswelt wage und als Papa nebenbei meine Stunden verbringe, wird sich jetzt in den nächsten Monaten dann zeigen. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt auf die bevorstehende Zeit im Privaten, aber sicherlich auch im Handballerischen dann mit Konstanz.
Die wird extrem spannend. Dafür wünsche ich dir auch alles Gute und dass ihr das alles gesund und munter übersteht, denn das wird dann, glaube ich, richtig, richtig cool. Jetzt brauche ich nur noch abschließend eine Grußbotschaft von dir an Tom Wolf, denn der verlässt euch ja im Sommer und ihr versteht euch ja auch sehr gut, hast du erzählt. Was wird dir dann fehlen ab Sommer?
In erster Linie einen guten Freund. Ich glaube, wir haben uns über die Jahre sehr schätzen gelernt. Vor allem auch neben dem Feld. Auf dem Feld sicherlich sehr, sehr viel zu tun. Und da werde ich ihn natürlich als Spieler vermissen. Aber vor allem auch neben dem Feld als guter Freund, als offenes Ohr, wo man immer sich über alles unterhalten konnte, mit dem man sich absprechen konnte, der in der Halle für einen da war, neben dem Feld für einen da war. Ja, da wird schon ein großes Stück verloren gehen, sowohl neben dem Feld, aber natürlich auch auf dem Feld. Das sind seine Qualitäten, die jetzt gerade in diesem Jahr nochmal stark aufblitzen lässt oder stark zeigt, schon auch nicht wegzudenken. Und die werde ich auf jeden Fall vermissen. Aber ich glaube, in erster Hinsicht werde ich das Menschliche mehr vermissen.
Das ist auch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank dir. Das hat echt Spaß gemacht. Sehr informativ, sehr cool. Das war die Folge über die HSG Konstanz, die Podcast-Folge vom Bodensee mit Tim Jud. Danke dir, alles Gute.
Vielen lieben Dank, danke dir.
Euch vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf und nächste Woche sind wir wieder da mit dem zweiten HBL-Update. Jeden Montag gibt es eine neue Folge. Lasst gerne ein Abo da, kommentiert, schreibt uns. Dann hören wir uns nächste Woche wieder am nächsten Montag. Bis dahin, alles Gute, liebe Grüße und tschüss.